Am Anfang war nichts außer Gott. Eines Tages bekam Gott eine Gemüsekiste mit Erbsen. Er wunderte sich sehr darüber, denn er kannte niemanden außer sich selbst. Und weil er der Sache misstraute, ließ er die Kiste einfach stehen. Nach 7 Tagen, da platzten die Hülsen der Erbsen und die schossen mit großer Kraft ins Nichts hinaus. Manche Erbsen blieben für sich alleine. Manche umkreisten sich gegenseitig. Und so entstand mit der Zeit aus dem Nichts das All. Gott wunderte sich wieder. Auf einer der Erbsen, da entwickelte sich später Leben. Ganz später sogar Menschen. Die schrieben Gott die Erschaffung der Welt zu und verehrten ihn dafür. Gott wunderte sich wieder. Er tat nichts dagegen, dass er so verehrt wurde, aber bis heute grübelt er darüber nach, wer zum Teufel ihm diese Kiste mit Erbsen geschenkt haben könnte.
Man sagt, dass das Wort zur Hälfte dem gehört, der es spricht, und zur anderen Hälfte dem, der es hört. Man sagt auch, dass das Wort wie eine wunderbare Mahlzeit ist. Und es wäre doch sehr schade, wenn man diese Mahlzeit nicht teilen würde. Mit diesen einleitenden Worten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen und gebe euch ebenfalls schon mal einen kleinen Ausblick auf den kommenden Sendeinhalt. Ich heiße Julian und begleite euch durch die kommende Stunde Freisprecher. Und welchen besseren Studiogast kann man sich für dieses Sendeformat vorstellen als eine Geschichtenerzählerin? Nicola Hübsch, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ihr könnt euch vielleicht ja selber auch noch gar nicht vorstellen, was eine Geschichtenerzählerin ist. Ihr habt eben gerade eine kleine Kostprobe bekommen. Diese Geschichte war eben gerade der wunderbare Einstieg in diese Sendung und ihr erfahrt im Laufe dieser einstündigen Sendung, was eine Geschichtenerzählerin ist, was sie so macht, was der Aufgabenbereich ist, wie man dazu kommt, Geschichtenerzählerin zu werden und wie man selber dazu werden kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese einstündige Geschichte. Jetzt fangen wir mal einfach mal direkt gleich damit an. Du bist freischaffende Erzählerin. Was versteht man unter einer freischaffenden Erzählerin?
Das ist einfach jemand, der Geschichten erzählt. Also überall für Menschen jeden Alters Geschichten erzählt. Und vielleicht würde ich sagen, nicht so sehr Geschichten erzählt, als Geschichten anzettelt und mit anderen erforscht. Denn das Erzählen ist ein interaktiver Prozess. Das heißt, man trägt nichts vor, was man auswendig gelernt hat, sondern man hat einen Rahmen einer Handlung, den hat man sich vorher gemerkt, hat ihn auch erarbeitet und die Arbeit eines Erzählers ist eine harte und schöne, aber zeitintensive Arbeit und man teilt dann diese Geschichte mit dem Zuhörer. Das Erzählen ist also tatsächlich ein Prozess, der zwischen dem Zuhörenden und dem Erzählenden stattfindet und ich sage eigentlich immer, für mich ist es am schönsten, wenn am Schluss einer Erzählung, wenn ich spüre, wie die Geschichte zwischen uns, zwischen den Zuhörenden und mir im Raum steht und ganz alleine atmet. Und dazu braucht man die Zuhörer.
Was macht denn den Erzähler zu einem Erzähler? Ist jeder ein Erzähler oder muss man das, oder kann man das werden oder wie kommt man dazu?
Ich glaube, dass jeder erzählen kann und jeder erzählt. Ich glaube, dass das Erzählen eigentlich nichts anderes ist als eine Vereinbarung zwischen dem, der redet und dem, der hört. Man vereinbart, ich erzähle dir mal was und dann nickt der vielleicht so, wie du gerade genickt hast und sagt, okay, fang mal an. Und wenn das dann spannend ist, dann sagt der Zuhörende, pass auf, das ist jetzt so spannend, du kriegst von mir mehr Zeit, als du normalerweise in einer Unterhaltung kriegen würdest, da würde ich jetzt was einwerfen, aber das ist so spannend, ich gebe dir jetzt etwas mehr Zeit zum Zuhören und so entstehen eigentlich Geschichten. Also Geschichten erzählen ist im weitesten Sinne tatsächlich Kommunikation, miteinander teilen von Inhalten. Und das kann tatsächlich wirklich jeder. Und ich finde, jeder sollte unbedingt erzählen. Montaigne, von dem der erste Teil dieses Sprichworts stammt, hat mal gesagt, ich lehre nicht, ich erzähle. Und tatsächlich denke ich, dass sich ganz viele Inhalte, die wir vermitteln wollen, über Erzählen viel einfacher verankern, weil wir konkrete Bilder im Kopf entwickeln, als wenn wir sie so abstrakt lehren. Eben.
Aber es ist ja dann doch eine sehr einseitige Kommunikation, weil du ja erzählst und ich zuhöre. Aber wie kann das dann trotzdem dazu kommen, dass beide Seiten was davon mitnehmen?
Das ist tatsächlich nur, würde ich mal sagen, von außen gesehen einseitig. Denn in dem Moment, in dem ich erzähle, spüre ich die Reaktionen. Die Art, wie du mir zuhörst, wie du mich anguckst, wie du nickst, wie du vielleicht woanders hinschaust, wie du grübelst, wie du mich ermunterst, wie an der Stille, die ich höre, oder an dem Lachen oder an den Geräuschen oder an all dem. All das ist ja auch Kommunikation. Das ist nur die nonverbale Kommunikation. Und das können wir jetzt hier in dieser Radiosendung schlecht vermitteln, was das bedeutet, dass da ständig zwischen uns neben der Sprache gesprochen wird. Und das macht vielleicht dann den, sage ich jetzt mal, professionellen Erzähler auch noch aus zu dem, der sowieso erzählt. Jeder Mensch erzählt. Jeder Mensch erzählt, und das ist was Wunderbares und geht ein bisschen so verloren, wobei ich sage, sage ich jetzt mal, das mündliche Erzählen hat eben durch das direkte 1:1 in der Kommunikation mit dem Zuhörenden eine körperliche Dimension, die das Erzählen über Film, Radio, Graphic Novel oder andere Medien nicht haben kann. Diese 1:1 Präsenz des Zuhörenden und des Erzählenden ist tatsächlich ganz wichtig, aber schwer zu beschreiben.
Wer sind denn die besten Zuhörer?
Gibt es nicht. Es gibt tatsächlich nicht die besten Zuhörer, weil das ein Entstehungsprozess ist, das Geschichten erzählen. Also ich mache einen Vorschlag und sage, pass auf, ich erzähl mal was, und dann sagt der Zuhörende oder nickt mir zu oder der ist erstmal neugierig. Und dann fange ich an zu erzählen. Und dann spinnen wir tatsächlich diesen Faden der Erzählung gemeinsam. Und gemeinsam entsteht diese Geschichte zwischen uns. Es gibt manchmal Erzählabende, da sitze ich da oder stehe meistens und erzähle und es ist mucksmäuschenstill im Raum. Im letzten Sommer hatten wir diese Lesepatenehrung und da waren im E-Werk 150 Leute gesessen und man hat eine Stecknadel fallen hören. So leise war das. Unglaublich, aber sie waren so gespannt. Das war ein unglaublich schönes Hin und Her, das da in Fluss kam zwischen uns. Und es gibt die Zuhörer, oft auch Kinder, die mitmachen, einwerfen, lachen, anzweifeln, genauso spannend. Schwierig sind für mich hauptsächlich Räume, wenn sie nach oben offen sind und wegflusen, weil das Erzählen irgendwie so ein bisschen einen geschützten Raum braucht. Zwischen dem Erzählenden und dem Zuhörenden entsteht ja was und das ist wie ein kleines Baby, das muss man so ein bisschen warm halten und schützen. Und das ist schwer, wenn nebendran getrommelt wird oder Tür auf, Tür zu. Es ist eine ungeheure Konzentration, die wir beide haben, der Zuhörende und ich, und wir spinnen an dem Faden und da sind Ablenkungen nicht so toll. Das finde ich schwierig, manchmal finde ich Räume schwierig und manchmal gibt es Zuhörer, die lehnen sich zurück und sagen, so, jetzt beriesel mich mal. Die sind schwierig zu kriegen, denn es ist tatsächlich so, dass die noch die Vorstellung haben, ich setze mich jetzt dahin und erzähle denen was und sie können sich zurücklehnen und das ist es eben nicht. Es ist eigentlich, brauche ich die zum Mitmachen. Und manchmal bin ich an irgendwelchen Theatern oder Aufführungsorten und da sind die Scheinwerfer so, dass ich das Publikum nicht sehen kann. Dann versuche ich das immer so zu ändern, dass ich ein bisschen vom Publikum sehen kann, oder aber ich muss mich darauf verlassen, was ich höre, um diesen Faden, den wir miteinander haben, spinnen zu können.
Das heißt, Geschichten erzählen hat auch eine Menge mit Improvisation ja dann auch zu tun. Du reagierst ja dann auch.
Ja, genau. Viel.
Ich habe dann immer gedacht, eine Geschichtenerzählerin, die hat ihre Geschichten und erzählt die einfach. Aber du musst ja dann halt während deines Auftrittes sehr viel einfach immer wieder interagieren mit dem Publikum. Merkst du da, dass es dann halt wirklich bei jeder Geschichte, bei jedem Auftritt was anderes ist? Oder doppelt sich das dann doch auch irgendwann?
Nee, es doppelt sich nie. Es ist immer neu und es ist immer anders und Geschichten, die man nicht so gerne mag und trotzdem erzählt, werden plötzlich Lieblingsgeschichten oder Geschichten, die ganz traurig sind, werden unglaublich witzig. Das ist immer neu und immer anders. Und das Tolle ist, dass man sich hinterher immer wundert, so wie Gott sich immer wundert, was da gerade wieder entstanden ist, weil es immer anders und immer neu ist.
Nicola war für insgesamt 14 Jahre in Namibia. Und ich glaube auch, dass da dein Ursprung zum Geschichtenerzählen herkommt, oder?
Genau. Das ist ja ein Land, in dem die Schriftlichkeit weniger verhaftet ist als hier, ist ein Land, in dem die Mündlichkeit noch eine viel größere Rolle spielt. Aber so einfach und so schnell ging das überhaupt gar nicht mit dem Geschichtenerzählen. Ich habe erst einmal 7 Jahre am Rande der Wüste gelebt und in einem kleinen Dorf und eigentlich gar nichts mit Erzählen oder mit meinem ursprünglichen Beruf der Schauspielerei mehr zu tun gehabt. Ich bin dann allerdings nach 7 Jahren in die Hauptstadt gekommen und zum Radio und war dann bei der Namibian Broadcasting Corporation als Redakteurin und als Moderatorin. Und irgendwann bin ich im Laufe dieser Sendung runtergegangen ins Archiv, in dem die Musik steht, und habe noch ganz alte Tonbänder gesehen. Riesige Rollen, die standen da verstaubt in der hinterletzten Reihe, und habe den Archivar gefragt, was denn da auf den Rollen, auf den Tonbändern drauf ist. Und da hat er gesagt, das ist eine Sammlung von mündlichen Erzählern und Erzählungen der Ovambo. Die Ovambo sind eine Ethnie in Namibia, die größte Ethnie in Namibia. Und ich habe mich unglaublich dafür interessiert und habe gesagt, spiel doch mal. Und dann hat er gesagt, es macht doch gar keinen Sinn, du verstehst es ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, ich will es trotzdem hören. Und dann hat er gelacht und hat mir das aufgelegt. Und ich saß da und habe gehört und gehört. Und er fand es unglaublich witzig, dass ich nichts verstehe und trotzdem so fasziniert war. Und das war der Anfang meiner tatsächlich Recherchearbeit. Ich habe mich dann ganz intensiv mit der mündlichen Überlieferung beschäftigt, was an Geschichten mündlich überliefert wurde und nicht durch Schriftlichkeit verändert wurde. Unsere ganzen Geschichten, die wir heute hören, sind alle verschriftlicht und irgendwo stehen geblieben, aber die mündliche Erzählkunst ändert sich ja im Laufe der Zeit und mit den Gesellschaften und mit dem Erzähler, und habe dann einfach Oral Tradition erforscht. Das ist dann liegen geblieben, als ich zum Nationaltheater gewechselt habe. Da gab es ganz viel, was das Erzählen gestreift hat. Aber im Laufe meiner Arbeit dort habe ich einen Senegalesen nach Namibia geholt, der eine Musikgruppe aufbauen sollte. Und der hat in Paris gelebt und hat dort mit einem anderen Senegalesen Geschichten erzählt und hat mir dann vorgespielt, wie er Musik macht und der Erzähler erzählt. Als ich nach 14 Jahren Namibia hierher zurückkam, habe ich beschlossen, ich will das auch machen. Ich will erzählen, ich will von meinem Leben in Afrika erzählen und afrikanische Geschichten erzählen, und ich brauche dazu und möchte das auch gerne mit dieser Musik machen, und habe diesen Senegalesen in Paris wieder kontaktiert. Und so kam es dazu, dass ich meine ganz allerersten Erzählauftritte 2003 dann in Freiburg und im Umland mit diesem senegalesischen Musiker hatte. Damals habe ich noch ganz anders erzählt. Ich habe also sehr viel auch tatsächlich noch auswendig gelernt, was ich heute nie mehr machen würde. Und was mir nicht so ganz klar war, war, dass das auch immer eine ganz spezielle Konnotation hat, wenn eine weiße afrikanische Geschichten erzählt, auch doch relativ unreflektiert, ohne die Distanz, die es immer braucht, wenn man aus dieser Erfahrung und den Erfahrungswelten erzählen will. Das hat sich sehr geändert, aber so habe ich mit dem Geschichtenerzählen tatsächlich angefangen.
Ich habe ja mal eine dieser Geschichten gehört. Du warst damals beim Freileser auch draußen bei unserem Lesefahrrad und hast diese eine namibische Geschichte erzählt. Und die kam bei den Kindern total gut an, total faszinierend. Ich glaube, es ist zwar auch trotzdem, es halt eine andere Kultur ist und eigentlich eine ganz andere Geschichte war, also was die Kinder so kannten, hat es sie total gefesselt. Magst du das jetzt mittlerweile lieber, eigene Geschichten oder halt lieber die namibischen Geschichten zu erzählen? Also so kulturelle deutsche, ich will nicht sagen deutsche Geschichten, sondern halt eher von hier Geschichten, oder halt lieber die namibischen Geschichten zu erzählen?
Ich habe keine Vorlieben mit Geschichten. Ich glaube, dass die Geschichtenauswahl, und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, immer eine ist, die mit dem Herzen stattfindet. Man kann sich natürlich Geschichten aussuchen und das tun Lehrkräfte sehr oft oder Pädagogen, die pädagogisch wertvoll sind. Und das ist eine Suche, die eher vom Verstand geleitet wird. Und ich finde, wenn man Geschichten erzählen will, muss man sie mit dem Herzen suchen. Und das, was man in diesen Geschichten findet, hat, ob man es will oder nicht, wahnsinnig viel mit einem selbst zu tun. Und dann ist es egal, aus welchem Kontext die Geschichten kommen. Ich habe festgestellt, dass ich sehr gerne Geschichten aus dem Kaukasus mag. Ich weiß noch nicht so genau, warum, und habe mir dann überlegt, ob es vielleicht deswegen ist, weil ja Medea, eine der mythischen Gestalten, auch eigentlich eine kaukasische Frau war. Und weil ich da so damit hadere, dass sie so böse geworden ist oder wie auch immer. Egal, kaukasische Geschichten finde ich wunderbar, aber ich mag eben auch, wie gesagt, den Franz Hohler, von dem wir den Mythos hier am Anfang gehört haben, sehr, sehr gern. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich diese Geschichten, diese afrikanischen Geschichten erzählen kann oder darf, weil ich diese Bilder sehe in diesen Geschichten. Ich habe dort gelebt, ich weiß, wie die Landschaft ist, ich weiß, wie die Menschen sind, ich weiß, wie die Tiere sind. Ich kann das anders atmen, und ich glaube, vielleicht ist das, was man beim Geschichtenerzählen braucht, ist eine ganz detaillierte Auseinandersetzung damit, wie die Hintergründe einer Geschichte sind, und Demut vor der Geschichte.
Warum bist du denn damals nicht in Namibia geblieben?
Das ist auch eine sehr interessante Frage. Letztendlich waren das verschiedene Faktoren, die zusammengekommen sind. Ein entscheidender war auch, dass Namibia sehr, sehr von AIDS geprägt ist und ich viele Menschen an AIDS habe sterben sehen, und ich hatte dann drei Söhne, die in die Pubertät kamen, und es gab eine Situation, da kam mein Ältester und hat gesagt, ich glaube, wir müssen einen AIDS-Test machen. Und da habe ich gedacht, so, und jetzt ist fertig, jetzt kommen wir sofort, hauen wir hier ab. Ich habe drei Söhne und ich will einfach nicht, dass sie ihren ersten Sexualkontakt mit so einer, damals noch gab es diese Heilmittel nicht, tödlichen Krankheit, damit bezahlen müssen sozusagen. Mhm. Und das ging ganz schnell. Nach einem halben Jahr war ich hier und mit diesen drei Kindern. Und die nächsten 8 Jahre war es ganz schrecklich. Kulturschock auf der ganzen Linie.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Umstellung dann halt wieder. Da käme ich auch direkt zu der nächsten Frage. Wie war denn die Arbeitsumstellung dann halt hier wieder in Freiburg?
Das gab gar keine Arbeit. Also da habe ich dann erfahren, da war ich dann 45, da habe ich dann erfahren, wie das ist, wenn man denkt, man kann nach Hause zurückkommen, denn tatsächlich ist ja auch Deutschland irgendwo mein Zuhause, ist auch meine sprachliche Verortung, um festzustellen, dass ich gar nicht mehr gebraucht werde. Ich konnte mittlerweile 3 Sprachen fließend, verhandlungssicher, schriftlich, mündlich, Französisch, Englisch, Afrikaans, Muttersprache Deutsch, und dachte, irgendeine Arbeit finde ich, aber ich fand keine Arbeit. Und das, was das für Menschen bedeutet, hier in diesem Land keine Arbeit zu haben, das verstehe ich sehr gut. Denn das Selbstvertrauen, das man am Anfang hat, das zerbröselt in einem wahnsinnigen Tempo. Und ich finde, das ist eine harsche Gesellschaft, die so mit diesen Menschen umgeht, die viel wollen. Oder besser gesagt, das ist vielleicht auch unsere Selbstoptimierung, die uns dann so verkümmern lässt. Es gab dann eine Situation, die mir geholfen hat, und zwar die, dass ich irgendwann, ich war dann Dozentin an der VHS, so hat es angefangen, für Stimme und Frauenmonologe, bin also zurückgekehrt nochmal zum Theater, und dann habe ich irgendwann einen Kurs gemacht, in dem es darum ging, dass Motivation auch fürs Lernen eigentlich alles ist. Und da habe ich mich sozusagen unter diesen ganzen Dozenten als Versuchskaninchen bereit gestellt und dann ist mir klar geworden, dass ich ganz viel Erfahrung habe. Und das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt und mit diesem Selbstbewusstsein bin ich damals zur Freiburger Schulprojektwerkstatt und habe gesagt, ich möchte wahnsinnig gerne Jeu-Dramatik mit geistig behinderten Kindern machen. Das war meine Vorstellung. Und so habe ich in diesem pädagogischen Kontext dann angefangen zu erzählen. Denn bei den Jeu-Dramatik ist es ja auch so, das ist ein Theaterspiel aus dem Erleben und es wird immer nur einmal gespielt und nie für Publikum, sondern man spielt für sich selber praktisch und die Spieler entscheiden, wer sie sein wollen und der Spielleiter erzählt zu dem, was die Spieler tun. Also man stellt die Geschichte vor, dann einigen sich die Spieler auf die Rollen, was wollen sie spielen und dann erzählt man die Geschichte frei und die Spieler spielen sie ohne Worte. Ein wahnsinnig guter Einstieg ins Geschichtenerzählen war das. Vor allen Dingen mit den geistig behinderten Kindern, die in einer unglaublichen Freiheit, ohne jede Schranken, ohne jede Einschränkung einfach gespielt haben. Es war toll.
Und das hat dann einfach so funktioniert, also einfach so wahrscheinlich nicht, aber als du gesagt hast, du willst das gerne machen, haben die gesagt, ja klar, sofort, bitte?
Naja, ich hatte der Leiter der Freiburger Schulprojektwerkstatt, der war dort an dieser Schule als Musiklehrer. Mhm. Und der hat gesagt, versuch es gerne. Und ich habe es versucht, also ich kann dir sagen, ich bin da manchmal raus, da waren die Schweiß, war vollkommen schweißdurchtränkt, das ganze T-Shirt nass. Das war ein harter Lehrweg, aber ein unglaublich intensiver. Ich bin bis heute dieser Schule, diesem Lehrer und den Kindern unglaublich dankbar. Das war ganz toll.
Du machst das auch heute noch?
Nein, heute mache ich nichts mehr an dieser Schule, weil der Raum, in dem wir gearbeitet haben, einfach viel zu klein war und sie keinen größeren Raum hatten, der ja wichtig ist, wenn jeder so seinen Schutzraum braucht. Ich habe an der Katholischen Hochschule Jeu-Dramatik unterrichtet, aber jetzt unterrichte ich hauptsächlich das Erzählen.
Ich habe auf deiner Seite sehr, sehr viele Angebote gesehen. Also wirklich unfassbar viele Angebote. Das sind sehr viele Seminare, die du halt an der KH und an der EH, glaube ich, halt auch hast.
Nee, Evangelischen Fachschule für Soziale.
Okay. Und du gibst ja auch private, also du machst auch private Seminare, also oder beziehungsweise private Lehrgänge. Wie schaffst du das, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen? Weil gleichzeitig gehst du ja tatsächlich auch mit deinen Geschichten auch noch rum. Also das heißt, du erzählst ja auch noch.
Naja, das sage ich mal, das schafft man, wenn man so ein bisschen vertiert in die Arbeit. Das muss ich schon sagen. Ich bin selbstständig und am Anfang dachte ich, weil es ja so mühsam losging, das wird so schwer werden, überhaupt je in meinem Leben wieder irgendwo Fuß zu fassen oder überhaupt, sage ich jetzt mal, einen Rentenanspruch zu haben. Das habe ich inzwischen geknickt, sage ich mal, dass ich irgendwann einen Rentenanspruch haben werde, weil mir ja diese 14 Jahre auch fehlen. Das ist es dann eher nicht gewesen, sondern, glaube ich, die Liebe zu dieser Arbeit. Es ist eine unglaublich schöne Arbeit. Und man schafft es deswegen, weil man selbstständig ist. Ich kann mir das einteilen und das bedeutet, dass ich meistens die Wochenenden auch durcharbeite. Vielleicht habe ich, und das habe ich mir jetzt im letzten Jahr gegönnt, weil mein Körper auch inzwischen sagt, du kannst nicht mehr so losbrettern, als wärst du 30, dass ich versuche, mir den Montag freizuhalten. Aber ich bin ganz oft auch an den Wochenenden unterwegs. Und wenn ich aus den Schulen komme und ich erzähle von 3, 4, 5 Mal in den Schulen, besser gesagt, da ist es inzwischen so, dass ich die Kinder zum Erzählen anstifte oder anzettle, was mir einen unglaublichen Spaß macht. Wenn ich dann nach Hause komme, dann gehe ich an den Computer oder ich gehe ins Seminar und ich lese und bereite vor und publiziere. Es gibt jetzt ein Buch, das kommt am 20. Januar raus. Das habe ich mit Christine Wadecki geschrieben, die damals in Berlin das erste große pädagogische Projekt zum Erzählen hatte, Erzählzeit, nachdem das jetzt auch in Freiburg hier dieses Projekt gibt. Da möchte ich gerne noch was dazu sagen. Mit der habe ich ein Buch publiziert, das heißt Zeit für Geschichten, das demnächst erscheinen wird. Und da haben wir alle Formen des Erzählens zusammengefasst, also Projekte, die sich nicht nur im schulischen, sondern außerschulischen Bereich mit dem Erzählen beschäftigen. Das kommt ja als Therapieform vor allen Dingen auch in der Traumabewältigung. Es kommt in der Flüchtlingsarbeit vor, in der Arbeit mit Dementen, mit heilpädagogischen Wohngruppen, in der Arbeit mit Drogenabhängigen. Also auch im außerschulischen Bereich ist das Erzählen ganz stark vertreten.
Und das sind ja auch alles Bereiche, in denen du momentan gerade ja auch noch unterwegs bist. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitsalltag, also so ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
Ein normaler Arbeitstag sieht so aus, dass ich mindestens 2 Stunden vorher aufstehen muss, bevor ich irgendwo erscheine, damit ich meine Maschine in Gang kriege. Dann mache ich immer meine Gymnastik, die geht immer eine Dreiviertelstunde und dann kann ich schon morgens um 8 tolle Geschichten erzählen. Wenn ich die Gymnastik nicht machen würde, könnte ich das nicht. Das ist schon auch anstrengend, so eine Geschichte zu ziehen, weil man ja den anderen mitnimmt in eine Welt und verführen möchte, mitzukommen in eine Welt, die aus der Alltagswelt rausführt. Und das heißt, man muss die Bilder selber entwickeln und das ist eine Konzentrationsarbeit und die braucht ganz viel Kraft. Meistens ist es dann so, dass ich die Kinder in den Gruppen arbeiten lasse. Ich erzähle immer nur Teile der Geschichten und die arbeiten in Gruppen und stellen dann diese Geschichten vor, die sie mündlich, rein mündlich erarbeitet haben. Und da höre ich dann zu und dann motiviere ich die dazu, also einfach nur aus ihrer manchmal großen Sprachlosigkeit rauszukommen. Und das ist eine sehr intensive Arbeit, aber auch laut in der Teamarbeit. Und wenn ich das in 2 Klassen hintereinander mache, jeweils 1,5 Stunden, dann schlafe ich meistens in der Straßenbahn ein, weil ich so müde bin. Dann bin ich in Littenweiler angekommen, habe meinen Mittagsschlaf schon gemacht. Und dann gibt's Mittagessen, koche ich mir manchmal was, manchmal nicht, habe ich keinen Bock. Und dann gehe ich an den Computer und dann gehe ich meistens, arbeite ich am Computer oder ich gehe in ein Seminar oder ich lese oder ich setze mich nachmittags hin und probe einzeln für mich Geschichten. Es gibt nichts Schlimmeres, als Geschichten zu erarbeiten ohne Zuhörer. Ist ganz furchtbar.
Das glaube ich. wir sind ja jetzt hier im pädagogischen Radio und an der pädagogischen Hochschule. Wenn es denn jetzt Pädagogen gibt, die gerade zuhören und sagen, wow, das ist ja total faszinierend, das will ich mit meiner Klasse auch machen. Kann man dich dann einfach mieten? Oder wie funktioniert denn das?
Naja, es gibt 2 Schienen. Es gibt dieses unglaublich tolle Projekt Erzählen, Zuhören, Weitererzählen hier an den Freiburger Schulen. Und das ist ein Konzept, das das Amt für Schule und Bildung vor 5 Jahren sozusagen abgekauft hat von mir. Das heißt, ich arbeite jetzt selbstständig, habe aber inzwischen 20 Erzählende ausgebildet, die an Freiburger Schulen erzählen. Wir sind inzwischen an 13 Freiburger Schulen und dort erzählen die Erzähler wöchentlich Geschichten. Die Geschichten erzählen die Kinder nach in der nächsten Woche, bevor sie eine neue Geschichte hören. Im 2. Schuljahr, so ist dieses Konzept aufgebaut, erzählen die Lehrkräfte selbst ihren Kindern Geschichten. Natürlich nicht so regelmäßig wie wir und dieser 14-tägige Turnus, den wir uns vorgestellt hatten, der findet an vielen Schulen so nicht statt, kann nicht stattfinden. Aber die Pädagogen, die dieses Projekt EZW kaufen im 1. Schuljahr, in Anführungsstrichen kaufen, denn das Bezahlen tut es das Amt für Schule und Bildung komplett, die verpflichten sich einen Fortbildungsnachmittag zum Erzählen zu machen. Und lernen so ein bisschen selber erzählen, meistens auch kleine Geschichten aus dem Alltag oder ganz kleine Geschichten, einfach nur, damit sie das Erzählen in ihren Unterricht einbauen. Im 3. und im 4. Schuljahr komme ich dann jeweils 6-mal an in die jeweiligen Klassen und dort erarbeite ich mit den Kindern Geschichten.
Das heißt, du begleitest eine Schulklasse tatsächlich das ganze Leben lang?
Also sie werden in der Grund- oder Förderschule vom 1. bis zum 4. Schuljahr praktisch begleitet, miterzählen. Im 2. Schuljahr durch die Lehrkräfte und im 1., 3. und 4. durch die Erzählenden und durch mich.
Und wie weit ist das jetzt ausgeweitet? Ist das nur auf die Stadt Freiburg gerade begrenzt oder ist das schon ein bisschen weiter? Geht das schon ein bisschen weiter?
Das ist auf die Stadt Freiburg begrenzt, weil das Amt für Schule und Bildung praktisch dieses Projekt für die Stadt Freiburg hat. Das heißt, Schulen von außerhalb, die das wollten, müssten das selbst finanzieren. Und das ist natürlich auch immer eine Frage. Und die andere Frage ist, wo kriegt man die Erzählenden her? Denn ich habe 6 Tandem-Erzähler, die in verschiedenen Sprachen erzählen, Russisch, Polnisch, Spanisch, Roma, Türkisch und Arabisch. Das heißt, auch da ist eine große Fluktuation von den Menschen, die in diesen Muttersprachen erzählen, die gehen weg. Die kriegen keinen Aufenthaltsstatus, müssen immer wieder neue Tandems erarbeiten werden, die dann 2-sprachig erzählen, also eben Russisch-Deutsch, aber es wird nicht übersetzt, sondern fortlaufend erzählt. Das ist eine ganz schwierige Frage und inzwischen habe ich tatsächlich nicht mehr genügende Erzählende, denn vom Erzählen allein kann niemand leben. Mhm. Das heißt, die Leute müssen auch nebenher Arbeit haben. Viele sind Schauspieler, viele sind im Kindergartenbereich oder sonst wo tätig und ich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, bräuchte dringend neue Erzählende, die auch sagen, ah, ich mache das einen Vormittag an der Schule, das bedeutet 28 Geschichten, sich drauf zu packen, sagen wir, und die zu erzählen in einem Schuljahr, bräuchte ich dringend. Und es gibt jetzt seit neuestem, gerade frisch beredet mit dem Amt für Schule und Bildung, die Möglichkeit, dass die eine 10 Wochenenden dauernde Fortbildung machen können, die ich konzipiere, Teile dieser Fortbildung übernehme ich selber und für andere Teile kommen Dozenten aus ganz Deutschland, denn das Erzählen wird ja inzwischen auch an der Universität der Künste in Berlin unterrichtet und der Verband der Erzähler und Erzählerinnen richtet auch eine deutschlandweite Weiterbildung zum Erzählen ein, die so ähnlich läuft wie BUT, also wie diese Theaterpädagogik-Ausbildung.
Kann man sich das dann so ein bisschen wie so eine Privatausbildung vorstellen?
Ja, man muss die tatsächlich auch bezahlen. Mhm. Also die kostet Geld, aber ich finde, die kostet relativ wenig für 10 Wochenenden. Und die kann man berufsbegleitend machen. Das heißt, man entscheidet sich dafür, ob man das gerne einsetzen möchte und machen möchte.
Also ich kann es auf jeden Fall nur sehr empfehlen, da es ja wirklich auch bei den Kindern unfassbar gut ankommt. Also ich merke das, ich habe das ja selber miterlebt. Es ist eine Faszination, die davon ausgeht. Und die Kinder einfach so unfassbar mitnimmt einfach auch und beeinflusst. Das ist wirklich faszinierend. Und du hast ja auch gesagt, dass du das sehr häufig halt zum, also so im Inklusionsbereich oder Integrationsbereich mit Migrationshintergrund halt auch benutzt. Inwiefern ist denn das Geschichtenerzählen besser als was, eine Geschichte vorzulesen?
Durch den direkten Kontakt, da haben wir, glaube ich, am Anfang schon mal so ein bisschen drüber geredet. Es ist tatsächlich diese körperliche Präsenz, die ganz viel ausmacht. Und im direkten Kontakt mit dem Zuhörer entwickelt sich die Geschichte gemeinsam. Und das ist ein Unterschied, der doch schon erheblich ist. Also Kinder, die aus einem bildungsnahen Haushalt kommen, die können mit dem Vorlesen ganz super umgehen. Aber Kinder, die wenig von der deutschen Sprache haben, die brauchen eben auch Gestik und Mimik. Und all das, was wir jetzt hier nicht sehen können, ist letztendlich die Rumhampelei, die ich normalerweise dann auch dabei habe, weil ich sehr viel gestikuliere. Und es gibt eben ganz viel, was nonverbal stattfindet. Was ich noch gerne sagen würde, ist, dass wir das Erzählen so oft mit Kindern verbinden. Aber eigentlich sind die allerersten Erzählungen, die je erzählt wurden, und die allerersten Märchen nicht für Kinder gewesen, sondern für Erwachsene. Auch die Grimms Märchen waren am Anfang nur Märchen für Erwachsene. Und von daher ist dieser Bereich Erzählen überhaupt nicht nur in diesem pädagogischen Kontext verhaftet, sondern geht darüber hinaus. Also ich erzähle auch sehr, sehr viel nur für Erwachsene.
Du machst ja auch szenisches Spiel oder so szenisches Theater. Machst du ja auch mit Schülern oder beziehungsweise halt auch mit Erwachsenen, oder?
Ich habe sehr viel theaterpädagogische Arbeit gemacht an der Vigeliusschule 2. Ich habe versucht, diese Bereiche Erzählen und Theater zusammenzubringen. Das ist ein spannendes Forschungsfeld. Da kann man verbinden.
Du bietest ja auch noch zusätzlich zu dieser Gesamtausbildung, machst du ja auch immer noch so kleinere Lehrgänge. Wo und wie kann man sich denn dafür dann anmelden oder beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen, wie das funktioniert?
Prinzipiell kann jeder, der sich dafür interessiert, mich einfach mal anmelden. Aber es gibt zum Beispiel jetzt 2 Fortbildungen, die sich auch sehr an, sage ich jetzt mal, vorschulischen Bereich wenden. Die Bagage veranstaltet im Februar und im März, kann man ihn unter Bagage finden. Für die Studenten, die an der KH sind, ist das natürlich immer toll.
Kurz einmal, was ist Bagage?
Bagage ist eine Weiterbildungseinrichtung in Freiburg, die rund um pädagogische Bereiche künstlerischen Input liefert. Also die heißen einfach Bagage und da geht man auf die Webseite von denen, dann findet man deren Programm und da bin ich auch drin. Ganz privat mache ich tatsächlich nichts. Also weil ich keinen Raum habe, wo ich jetzt so, sondern ich weiß immer, wo man hingehen kann. Und ich kann auch weiter vermitteln. Also es gibt zum Beispiel die Akademie Remscheids, würde ich jedem empfehlen, da mal so einen Geschichtenerzähl-Workshop zu machen, eigene Geschichten erfinden. Das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Das ist auch sehr spannend, kann jeder hin.
Jetzt zum Abschluss würde ich noch mal ganz gerne auf dein Buch eingehen. Mit wem hast du das noch mal zusammen?
Das habe ich mit Christine Wadetzki herausgegeben. Wir haben 2 Jahre lang Symposien zum Erzählen gemacht. Also das heißt, in 2 Jahren haben wir an verschiedenen Orten jeweils ein Symposium gemacht. Eins war zum schulischen Erzählen und eins war zum Erzählen im außerschulischen Bereich. Und haben für diese Symposien Wissenschaftler und Vortragende und Erzähler mit Projekten aus allen Regionen Deutschlands gehabt. Die haben ihre Projekte vorgestellt, die haben Vorträge zum Erzählen gehalten, wo binde ich es ein im wissenschaftlichen Kontext, wo kommt das Erzählen überhaupt her, wie binde ich es ein in einer anderen Arbeit und so weiter. Und diese Vorträge und diese Projekte sind in diesem Buch versammelt. Am Schluss haben wir letztes Jahr ein Memorandum herausgegeben, das haben wir der Kulturministerin des Landes NRW übermittelt, indem wir die Einbindung des Erzählens in die Curricula der schulischen und außerschulischen Bildung fordern. Und dieses Memorandum 1 und 2, die sind auch in diesem Buch, das Zeit für Geschichten heißt und beim Schneider Verlag erschienen ist, zu lesen.
Und wem würdest du das Buch empfehlen, mal in die Hand zu nehmen? Auch Neulingen?
Jedem, der sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Erzählen auseinandersetzt und den das interessiert.
Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Habe ich gerne gemacht, war schön mit dir.
Und ich freue mich natürlich immer wieder von dir zu hören. Ich hoffe, ich werde dich im Sommer vielleicht nochmal wieder im Freibad beim Freileser halt vielleicht auch nochmal in Aktion lesen, sollte es ihn dann wieder geben. Und ansonsten halt kann ich nur sagen, haltet mal die Ohren auf nach Nicola Hübsch. Und wir beenden das Ganze nochmal wieder mit einer schönen Geschichte, die du mitgebracht hast. Und ja, genau. Und da bin ich jetzt noch sehr gespannt. Und ich kann euch deine Website, die würde ich noch gerne noch einmal irgendwie weitergeben.
Die kann man einfach so, Nicola Hübsch, wie ich geschrieben werde, allerdings eben mit K statt mit C, dieser Name Nicola, und Hübsch mit UE. Wenn man das da eingoogelt, dann findet man mich.
Direkt am Anfang. Ich habe es auch ganz schnell gefunden. Tatsächlich Nicola Hübsch einfach mal googeln und dann kommt man dann ganz schnell auf die Website. Da findet man alle Projekte, die du gerade begleitest, alle Informationen zu Anmeldungen. Und dann beenden wir das Ganze musikalisch und mit einer wunderschönen Geschichte noch.
Oder war es so? Am Anfang war alles dunkel. Wie lang, fragst du mich? Kann ich dir nicht sagen. Damals gab es ja noch keine Zeit. Und dann kam die Dämmerung. Und dann war da in der Dämmerung eine mächtige Tür zu sehen. Wie lang die Dämmerung anhält, fragst du mich? Kann ich dir nicht sagen. Tausende, Abertausende von Jahren, Millionen von Jahren. Weiß ich nicht. Niemand guckte damals auf einen Kalender. Und dann wurde es noch heller. Und plötzlich hörte man ein Knarren. Die Tür öffnete sich. Ein riesiger schwarzer Vogel streckte seinen Kopf heraus, öffnete den Schnabel und dann wurde es hell, schlagartig. Und hinter der Tür war Leben zu sehen, Sterne, Wolken, Pflanzen, Tiere, später auch Menschen. Der Vogel erhob sich, öffnete die mächtigen Schwingen und flog davon. Wann er wiederkommt, um die Tür zu schließen? Fragst du? Weiß ich nicht.